Herzlich willkommen zur Gruselfaktor Folge 25 und wir sind back, zumindest für diese Folge.
Ja, hallo Katha.
Hallo Liesel, wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut, aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil es ja irgendwie jetzt ein unangenehmes Gespräch, weil wir sind euch da draußen eine Entschuldigung schuldig, denn wir haben uns echt lange nicht gemeldet und uns geht's aber total gut, es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist, glaube ich, einfach nur das andauernde Homeoffice, was uns ziemlich bildschirmmüde macht. Beziehungsweise Lisa ist auch Mutter geworden.
Ja, aber nicht so, wie ihr denkt, jetzt im ersten Moment, sondern wir haben zwei Katzenbabys adoptiert.
Und die sind krass.
Ja.
Süß. Vielleicht können wir die ja mal gruselig verkleiden oder so.
Ja, du, da gibt es schon ein paar gruselige Bilder, wenn man die so im Halbdunklen fotografiert mit den Augen. Puh. Aber ja, die haben natürlich auch sehr viel Zeit beansprucht, was natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Genau.
Und vielleicht habe ich heute auch eine Cat-related Story für uns noch vorbereitet. Zusätzlich.
Das wäre cool.
Gucken wir mal.
Ja, sollen wir einfach mal anfangen?
Ja, wer ist denn dran mit Anfangen nach so langer Zeit?
Oh, schon voll vergessen. Aber ich glaube ich.
Ja, dann glaube ich dir das mal. Dann
hast du nicht letztes Mal mit dem Winchester House angefangen, glaube ich?
Bei der letzten regulären Folge, ja. Das stimmt.
Okay.
Ja, dann starte mal.
Okay, ich hoffe, du hältst es aus. Lisa, hast dich ja jetzt auch lange nicht mehr gegruselt.
Ja, und ich habe ja schon gehört, dass du beim Schreiben schon sehr viel Angst bekommen hast eben und nicht alleine.
Ja, irgendwie. Aber ich habe mich ja auch lange nicht mehr gegruselt, ja. Also okay. Weiß nicht, ob das dann so das Maß der Dinge ist.
Na gut.
Gut, ich starte mal.
Ich bin gespannt.
Timothy ist 17 und kurz davor, die Highschool abzuschließen. Gerade hat er Weihnachtsferien und Lust auf ein Abenteuer. Blöd nur, dass er aus einem Dorf im Coles County mit gerade mal 6000 Einwohnern kommt. Coles County, das ist im Süden von Illinois. Die Hälfte von diesen 6000 Einwohnern sind ehemalige Gefängnisinsassen aus dem Coles County Jail. Hier ein Abenteuer zu finden, ist also gar nicht mal so leicht. Und man muss schon ein bisschen kreativ sein, um Spaß zu haben. Kreativ, das sind Timothy und seine Jungs schon mal. Zum Beispiel, als sie im letzten Sommer eine Druckluftkanone gebastelt haben und damit die Hälfte des Schornsteins von Timothys Elternhaus abgeschossen haben. Oder ihre getunten Autos, die mit ihren mindestens 20 Dezibel zu lauten Auspuffen für Unmut in der Nachbarschaft sorgen. Generell sind Timothy und seine Kumpel aber harmlos und tun, was eben alle Kleinstadt-Teenies so machen. Sie fahren mit ihren Autos rum, hängen ab und trinken von Zeit zu Zeit ein paar Bier in irgendeinem Maisfeld. Und wahrscheinlich werden sie auch, wie fast alle anderen Dorfteenager vor ihnen, nach dem College nie mehr in ihre alte Heimat zurückkehren. Aber gerne an eine tolle Kindheit zurückdenken. Heute ist wieder so ein unspektakulärer Tag, der nach etwas Spannung verlangt. Einer von Timothys Freunden hat die perfekte Idee. Es gibt ganz in der Nähe diese alte Brücke, die angeblich von einer jungen Frau heimgesucht wird, deren Leiche vor ein paar Jahren in dem Fluss gefunden wurde. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt an der Brücke ist, kann man sie angeblich schreien hören. Timothy und seine drei Freunde sind gleich angefixt. Eine Geisterjagd gab es bisher noch nicht und etwas Besseres haben sie ja eh nicht zu tun. Obwohl es eiskalt ist und draußen stockfinster, beschließen die Jungs zur Brücke zu fahren und Ausschau nach dem Geist der jungen Frau zu halten. Insgeheim glaubt keiner von ihnen daran, wirklich einem Geist zu begegnen. Aber mulmig zumute ist es ihnen trotzdem. Sie machen sich auf den Weg zur 1914 erbauten Airtight Bridge. Die Airtight Bridge überbrückt den schmalen Embarrass River im ländlichen Teil von Coles County und war lange Zeit als Treffpunkt für Obdachlose und Drogensüchtige bekannt. Das jedoch änderte sich an einem schönen Sonntagmorgen im Oktober 1980. Zeitungsberichten zufolge entdeckten da zwei Männer im Vorbeifahren den nackten Körper einer jungen Frau, etwa 15 Meter von der Brücke entfernt. Dem Körper fehlten Hände und Füße. Nach einer umfassenden Mordermittlung wurde nie ein Mörder gefunden und die Identität des Opfers blieb jahrelang ein Rätsel. Seitdem ist die Brücke von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Einheimische sagen, dass sie den Namen Airtight erhielt, weil es beim Überqueren der Brücke unnatürlich still wird. Wie dem auch sei. Es ist 3 Uhr morgens, als Timothy und die anderen an der Airtight-Brücke ankommen. Timothy zieht den Schlüssel ab und steigt aus dem Auto, das er kurz vor der Brücke geparkt hat. Als er die Fahrradtür zufallen lässt, wirkt das laute Geräusch wie ein ungebetener Gast in der Stille der Nacht. Timothy läuft ein Schauer über den Rücken. Er fühlt sich nicht wohl. Er zieht beide Schultern nach oben, um sein Gesicht tiefer im Kragen seiner dicken Daunenjacke vergraben zu können und pustet warme Luft in seine zum Halbkreis geformten Hände. Sein heißer Atem kollidiert umgehend mit der klirrend kalten Luft und hüllt die Welt vor ihm für einen winzigen Augenblick in einen dichten Nebelschwall. »Na los, Jungs, worauf wartet ihr?« ruft einer seiner Kumpel, der gerade ebenfalls aus seinem Auto gestiegen ist. Timothy geht zum Kofferraum und schnappt sich einen Sixer Bier, den er aus dem Geheimvorrat seines Alkoholikernachbarn hat mitgehen lassen. Der Typ merkt eh gar nichts mehr. Angespannt und neugierig machen sich die 4 Teenager auf den Weg zur Brücke und setzen sich in die Mitte der 60 Meter langen Brücke. Ihre Füße lassen sie durch das Stahlgeländer über den Rand baumeln. Die ersten Minuten sitzen sie nur da und trinken still ihr Bier. Wenn mal einer von den Jungs etwas sagt, dann flüstert er nur. Sie spüren alle, dass sie hier gerade irgendwie nicht sein sollten. Sie sind Eindringlinge zu dieser späten, dunklen Stunde. Und jedes ihrer eigenen Geräusche lenkt ihre alarmierten Sinne von der eigentlichen, unsichtbaren Gefahr ab, die sie alle so deutlich spüren, aber nicht greifen können. Nach einer Weile werden die Jungs etwas mutiger und fangen an, sich gegenseitig anzustacheln. Haha, ey, was eine dumme Idee. Komm, geh mal nachschauen. Nee, du. Der Geist kommt dich holen. Die 4 lachen laut, als plötzlich ein lautes Krachen aus der dicht bewachsenen Böschung neben dem gefrorenen Flussbett ertönt. Schlagartig wird den Teenagern wieder bewusst, warum sie hier sind, und ihr Lachen stoppt abrupt. Timothys Augen haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt und er lehnt sich etwas nach vorne, um besser sehen zu können. Unter ihm kann er erstmal nichts Ungewöhnliches entdecken. Alle 4 jungen Männer sind jetzt wieder ganz still und konzentrieren sich angestrengt auf ihre Umgebung. Da, wieder ein Rascheln. Und noch eins. Timothy ballt seine Fäuste vor lauter Anspannung fest zusammen. Das Geräusch aus der Böschung nähert sich dem Fluss. Und jede Sekunde wird, was auch immer es ist, aus den dichten Büschen herausbrechen und sichtbar sein. Timothy sitzt da wie angewurzelt. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals. Und er macht sich auf den furchtbarsten und unheimlichsten Anblick seines Lebens gefasst. Und dann springt mit voller Wucht ein Eichhörnchen aus dem Gebüsch unter ihn. Timothy entfährt ein hoher, mädchenhafter Schrei und seine Freunde prusten los. Ein fucking Eichhörnchen. Timothy steigt mit in das schallende Gelächter ein und merkt, wie die Angst etwas von ihm abfällt. Die Jungs lachen noch immer, als, ohne jede Vorwarnung, ein anderer Schrei ihr Lachen durchbricht. Sofort weicht die Erleichterung auf den Gesichtern, der blanke Horror. Dieser Schrei. Timothy hat so etwas noch nie gehört. So schrill, so markerschütternd, so leer und laut und so absolut nicht von dieser Welt. Sie fühlen es, alle vier. Was sie da hören, kann von keinem Mensch und keinem Tier erzeugt werden. Ihr Überlebensinstinkt setzt ein. Husch, Adrenalinrausch. Ihre Herzen pochen ins Unermessliche. Die Muskeln sind angespannt. Fight or flight, fight or flight. Lass uns abhauen, brüllt Timothy gegen den unerträglichen, nicht enden wollenden Schrei. Während er versucht, seine Beine aus der eisernen Absperrung der Brücke zu befreien, wirft Timothy noch einen Blick nach unten ins Flussbett. Er reißt seine Augen weit auf und spürt, wie sein alarmierter, lebenshungriger Körper gegen die Panikstarre ankämpft, die mit jedem weiteren schrecklichen Reiz von außen auf ihn zurollt. Unten im Flussbett sieht er eine junge Frau auf allen Vieren stehen. Ihr Kopf schaut unnatürlich weit nach oben. Ihre schwarzen, strähnigen Haare fallen ihr ins Gesicht. Mit weit aufgerissenem, zum Schrei verformten Mund starrt sie mit pechschwarzen Pupillen direkt in Timothys Augen. Die wenigen Sekunden, die er braucht, um sich von ihrem Blick lösen zu können, fühlen sich unendlich an. Endlich schafft er es aufzuspringen und sieht, wie die gespenstige Frau noch immer auf allen Vieren in den Wald neben den Fluss rennt, den Geräuschen nach die Böschung hoch, in die Richtung von Timothy und seinen Freunden. Die vier sprinten zu ihren Autos, so schnell sie können. Dabei hören sie die ganze Zeit noch diesen unsäglichen Schrei. Als sie fast am Anfang der Brücke sind, wo auch ihre Autos stehen, dreht Timothy sich für einen kurzen Augenblick um. Am anderen Ende der Brücke steht die blasse, schwarzhaarige Frau auf allen Vieren und hat da, wo Hände und Füße sein sollten, nur blutige Stümpfe. Ihr Gesicht ist noch immer zum Schrei verzerrt und ihre Augen sind voller Hass. Timothy wird schlecht. Er stolpert in sein Auto, verschließt die Türen und rast davon. Er wagt es nicht, in den Rückspiegel zu schauen. Timothy und seine Freunde haben nie mehr über diese Nacht gesprochen. Vermutlich würde ihnen sowieso niemand glauben.
Ja, weiß ich auch nicht, ob ich das so glauben würde, wenn ich es hören würde. Aber ich habe mir das gerade ganz schön bildlich vorgestellt. Und mir ist anders geworden dabei.
Ja, also diese Airtight-Brücke, die gibt es auf jeden Fall wirklich. Und da wurde auch wirklich eine Frau ermordet.
Mhm.
Und die Story war auch von einem Reddit-User.
Okay. Ja. Ja, das war auf jeden Fall spooky, als dann diese Frau aufgetaucht ist. Und vor allem, als du das noch mit den blutigen Stümpfen erzählt hast. Oh.
Das finde ich auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich mag ja lieber auch so Psycho-Zeug im Film als dieses blutige.
Naja. Ja, gut.
War ja, auch ja, dann sag mal, was gibst du für einen Gruselfaktor?
Ja, ich glaube, ich bin insgesamt bei einer soliden 7.
Oh. Dann merci und ich bin gespannt auf deine Story.
Ja, dann fange ich mal an. Der 19-jährige Brandon Swanson lebt mit seinen Eltern in Marshall in Minnesota. Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. Mai 2008, die alles verändern wird. Die ersten Klausuren am College sind gerade bestanden. Das soll gefeiert werden. Er bleibt nüchtern. Er will mit dem Auto später zurück nach Hause fahren. Sehr spät am Abend macht er sich auf den Heimweg, der über eine Schotterstraße führt. Es ist stockdunkel. Er bekommt die Kurve nicht. und kracht mit seinem Auto in einen Graben. Brandon bleibt unverletzt und auch sein Auto scheint soweit ganz geblieben zu sein. Er versucht, den Wagen irgendwie auf die Straße zu bekommen. Doch dieser lässt sich keinen Zentimeter bewegen. Das wird er alleine nicht schaffen. Er braucht Hilfe. Aber wen soll er fragen? Seine Freunde dürften alle betrunken und bereits im Bett sein. Es ist weit nach Mitternacht, als er zu Hause bei seinen Eltern anruft. Er bittet sie darum, ihn abzuholen. Er ist jedoch relativ weit außerhalb seiner Heimatstadt. Sie müssten ihn in der Nähe von Lind abholen, einer kleinen Stadt südwestlich von Marshall. Seine Eltern verlassen sofort das Haus und fahren zusammen los, um ihren Sohn abzuholen und bleiben auch erstmal am Handy. Brandon beschreibt, wo er sich gerade befindet. Nachdem sie die von ihm beschriebene Stelle erreichen, schauen sie sich um. Wo ist Brandon? Sie sind so weit außerhalb der Stadt, dass es stockfinster ist. Keine Straßenbeleuchtung. Den Weg hier kann man noch nicht mal als Straße bezeichnen. Sie lassen das Fernlicht ihres Autos einige Male aufblinken, um ihren Sohn auf sich aufmerksam zu machen. Sie sind noch immer am Telefon. Wir sind da, Brandon. Siehst du uns? Wir blinken mit dem Fernlicht. Brandon sagt ihnen, dass er kein Licht sehen kann. Er würde mal in sein Auto einsteigen und versuchen, mit seinem Scheinwerfer zu blinken. Vielleicht sehen sie ihn ja dann. Nee, nichts. Wir sehen dein Auto nicht. Hast du uns auch sicher die richtige Stelle beschrieben? Brandon beschreibt noch einmal, wo er ist. Das ist genau die Stelle, an der seine Eltern gerade sind. Die Frustration steigt auf beiden Seiten. Das kann doch nicht sein, denkt sich sein Vater. So kommen sie nicht weiter. Brandon kommt zu dem Entschluss, dass er anfängt, in Richtung der Stadt Lynn zu laufen, zum Haus eines Freundes. Er sagt, er wisse, in welche Richtung er gehen müsse, da er etwas sehen kann, das wohl die Lichter der Stadt sein müssten. Sie legen auf. Sein Vater setzt Brandons Mutter zu Hause ab und fährt dann weiter, um seinen Sohn in der Stadt einzusammeln. Es ist etwa 2 Uhr morgens, als Brandon und sein Vater wieder miteinander telefonieren. Ich bin jetzt da, wo du mich hingeschickt hast. Wo bist du? Das Spiel scheint von vorne loszugehen. Brandon versucht, mehr und mehr verzweifelt, seinen Vater dorthin zu leiten, wo er ist, und Brandons Vater ebenfalls verzweifelt versucht, seinen Sohn zu finden. Es vergehen 47 Minuten. Dann, oh Scheiße, hört sein Vater Brandon rufen und das Gespräch endet. Es wird das letzte Mal sein, dass jemand etwas von Brandon Swanson gehört hat. Sein Vater versucht mehrfach zurückzurufen, aber Brandon geht nicht mehr an sein Telefon. Seine verzweifelten Eltern setzen die Suche gemeinsam fort, können ihn aber nicht finden. Einige Stunden später, um etwa 6.30 Uhr, benachrichtigen sie die Polizei. Danach. Seit diesem Tag haben mehr als 500 Freiwillige über 120 Tage damit verbracht, über 250 Quadratkilometer nach Brandon abzusuchen. Oder nach Hinweisen, wo er sein könnte. Das Ergebnis? Keine Anhaltspunkte, keine Beweise. Das Einzige, was hier gefunden wurde, ist Brandons Auto, das etwa 30 Kilometer entfernt von dem Ort entdeckt wurde, zu dem er seine Eltern schickte. Die Behörden sagen, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass Brandon sein eigenes Verschwinden inszeniert hätte. Auch, dass er seinen Eltern einen Streich spielen wollte, klingt für sie mehr als abwegig. Die Eltern sagen aus, dass es ihrer Meinung nach ebenso keine Anzeichen dafür gab, dass ihr Sohn in irgendeiner Weise berauscht oder beeinträchtigt war. Wenn er zum Beispiel betrunken gewesen wäre, dann hätten das seine Eltern wahrscheinlich am Telefon bemerkt. Die Behörden erhielten um die 75 Hinweise aus der Bevölkerung, wovon jedoch keiner auch nur annähernd dazu geführt hätte, ihn zu finden. Die letzten offiziellen Ermittlungen wurden im Oktober 2011 durchgeführt und es wurden Fotos verteilt, auf denen Brandon sogar etwas älter gemacht und mit einem Bart gezeigt wurde, in der Hoffnung, dass ihn jemand erkennen könnte. Die Theorien. Die am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass Brandon in einen der Flüsse oder Bäche gefallen sein muss, die hier teilweise 15 Meter tief sind. Und dass er zum Zeitpunkt seines Verschwindens unglaublich schnell lief oder ausgerutscht ist. Das Problem mit dieser Theorie ist jedoch, dass es eine Spur gäbe, wenn er in den Fluss gefallen wäre, und es wurde an keiner Stelle des Flusses etwas gefunden. Eine Reihe anderer Theorien wurde in Betracht gezogen, darunter die Idee, dass Brandon sich in einem verlassenen Gebäude versteckt haben könnte, um der Kälte zu entkommen und dann der Unterkühlung erlegen ist, oder dass er von einem Tier angegriffen und weggebracht wurde. Wieder einmal ist das Hauptproblem bei diesen Theorien das der Beweise, oder genauer gesagt, der große Mangel an Beweisen. Wenn er sich zum Beispiel in einer Hütte oder ähnlichem versteckt hätte, wäre er dann nicht längst gefunden worden? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ein Tier, das eine Person angreift, tödlich verwundet und dann wegschleppt, sehr viele Spuren hinterlassen würde. Noch mehr Theorien besagen, dass Brandon entweder von einem Auto angefahren oder von einem den Anschein nach hilfsbereiten Fahrer aufgegriffen und mitgenommen wurde, der aber in böswilliger Absicht handelte. Diese Theorien haben jedoch große Mängel. Wenn eine Person Zeit hat, die Gefahr zu registrieren, noch etwas zu sagen und dann ein Telefongespräch zu beenden, hätte sie dann nicht auch Zeit, einem entgegenkommenden Fahrzeug aus dem Weg zu gehen? Und wenn er von jemandem abgeholt wurde, würde er das doch sicher seinem Vater sagen, mit dem er schließlich zu diesem Zeitpunkt telefoniert hatte. Und wenn ihm jemand gerade angeboten hätte, ihn nach Hause zu fahren, warum sollte er überhaupt fluchen? Was das Telefongespräch betrifft, so stellt sich hier die große Frage, warum es so abrupt beendet wurde. Wenn etwas Gefährliches unmittelbar bevorstand, scheint es unwahrscheinlich, dass Brandon tatsächlich auflegen würde. Eher würde er doch vielleicht das Handy fallen lassen und sein Vater hätte dann alles hören können, was vor sich geht. Zum Beispiel einen Kampf oder das Rauschen des Flusses oder ein heranfahrendes Auto. Aber stattdessen drückte er auf Auflegen. Oder war das jemand anderes? Oder hatte Brandon das Telefon doch fallen lassen, wodurch der Akku herausfiel und das Gespräch auf diese Weise beendet wurde? Brandons Vater sagt jedoch, dass er nach dem Auflegen immer wieder versucht hatte, Brandon anzurufen und auch das Freizeichen dabei ertönte, dass der Anruf nur nicht entgegengenommen wurde. Das Telefon muss also noch funktionsfähig und angeschaltet gewesen sein, es nahm nur keiner ab. Heute gibt es immer noch keine Beweise oder auch nur eine Spur, die auf die Geschehnisse hinweisen würden. Trotz aller Durchsuchungen mit modernsten Geräten und Techniken und trotz aller Theorien und stundenlangen Untersuchungen sind die Ermittler nicht näher dahinter gekommen, zu erfahren, was in jener Nacht geschah oder wo Brandon Swanson jetzt ist. Genau wie im Fall von Eliza Lam in Los Angeles scheint es hier noch mehr Fragen als Antworten zu geben. So unmöglich es auch erscheinen mag, ein 19-jähriger Mann scheint spurlos verschwunden zu sein.
Jo, erstmal danke für diese Story, Lisa, die ich auf jeden Fall sehr unheimlich finde, weil ich finde, es ist auch eine echte Horrorvorstellung, nachts irgendwo mit dem Auto liegen zu bleiben. Und da muss ich auch immer an die Gruselgeschichten aus der Kindheit denken, wo dann nachher dieser Verrückte mit dem Kopf aufs Autodach trommelt. Ich hoffe, dass es dem Brandon nicht passiert. Auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös und allein wegen der Vorstellung, dass einem das auch geschieht, hatte ich schon einen ganz schönen Schauer, der mir über den Rücken gelaufen ist. Deswegen gebe ich einen Gruselfaktor 8.
Das ist gut.
Genau. Und irgendwo in den Tiefen meines Kopfes weiß ich, dass ich schon mal einen sehr ähnlichen Fall, glaube ich, aus Deutschland gehört habe. Ich weiß allerdings nicht mehr wo, auch in einem True Crime Podcast. Da wurde dieser junge Mann dann aber am Ende überfahren, sehr tragisch. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Falls ich das finde, dann poste ich euch nochmal die Empfehlung auf Instagram. Das hört sich sehr ähnlich wie der Fall von Brandon an.
Ist das vielleicht da, wo der auch, aber dann auch so richtig angetrunken war, dieser Jugendliche?
Ja, genau.
Ja, dann war der, glaube ich, in Zeitverbrechen.
Ah ja, das kann gut sein.
Ja, Gut.
Ja, und jetzt, Lisa, hast du ja noch eine extra Cat-Story versprochen.
Genau.
Wo ist die denn?
Ja, zur Feier des Tages hatte ich jetzt noch eine zweite, etwas kürzere Geschichte.
Was ist denn Feier des Tages?
Also, da ich ja neue Kätzchen habe, das ist die Feier.
Zu den Geburtsmonaten von Mario und Kopernikus.
Genau, hätte ich jetzt noch was mit einer Katze. Oder vielleicht zumindest, ja, Katzen. Ähnlich, wir werden sehen. Ne?
Erzähl.
Okay. Rebecca ist mit zwei Freundinnen unterwegs. Eine 10-tägige Städtereise durch Schottland. 3 Tage hatten sie jetzt in Glasgow verbracht. Jetzt soll es etwa 40 Kilometer weiter westlich gehen, nach Greenock. Ein malerisches Fischerdorf im Westen Schottlands. Einer der schönsten Städte des Landes. Dort wollen die 3 eine Nacht verbringen, sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt anschauen und abends noch etwas durch die kleinen Bars ziehen. Sie verbringen einen schönen Tag. Der Abend bricht herein und die Freundinnen ziehen von Kneipe zu Kneipe. Plötzlich ist Rebecca alleine. Wo sind ihre Freundinnen hin? Sie haben einiges getrunken. Ihr Handy ist aus. Zum Glück hat sie einen eigenen Schlüssel für das Ferienapartment bei sich. Dann muss sie den Weg wohl alleine finden. Noch ein Bier am Tresen mit dem Typen, mit dem sie gerade ins Gespräch gekommen ist. Pass aber auf dem Nachhauseweg. Um dunkle Gassen macht man hier nachts besser einen großen Bogen. Was soll das bedeuten? Na, kennst du nicht die Geschichte, die man sich hier erzählt? Wenn es Nacht wird in Greenock, fühlt man sich beobachtet. Irgendwas lauert in der Dunkelheit. Gerade dann, wenn man spät noch allein unterwegs ist. Knapp 45.000 Menschen wohnen hier und sie kennen ihn alle. Mit seiner gruseligen Erscheinung brennt er sich direkt ins Gedächtnis ein. Glatze, mit Dreck und Ruß eingeschwärztes Gesicht, auf allen Vieren kriechend und oft mit einem Rattenkadaver im Mund. Eine menschenähnliche Kreatur und doch scheint sie etwas von einem Tier zu haben. Vor allem diese leuchtenden Augen. Wenn der Mond aufgeht, lauert er im Schatten der dunklen Gassen der Stadt. Der Katzenmann. Jahrelang galt er als geheimnisvoller Ghul, ein Mythos der Stadt Greenock. Für ein paar Menschen hier ist der Katzenmann vielleicht nur eine Legende. Eine Geschichte aus ihrer Kindheit, so wie man sie sich in ganz Schottland erzählt hat. Die Geschichte vom kleinen menschenähnlichen Wesen mit komplett verdreckter Haut und viel zu leuchtenden Augen, das nachts hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Der Stoff, aus dem Albträume von Kindern und manchmal auch noch von Erwachsenen gemacht sind. Hier in Greenock wird die Geschichte jedoch ständig erzählt. Oft nachts in Bars, in denen es hier einige gibt. Handelt es sich nur um einen Scherz, um betrunkene Touristen zu erschrecken? Oder ist der Katzenmann in Wirklichkeit ein großes Tier, das in den dunklen Ecken der Gassen Unterschlupf sucht? Manche sagen, es sei das Letzte seiner Art. Was ist dran an der Geschichte vom Katzenmann? Selbst bei der örtlichen Polizei gehen regelmäßig Hinweise über angebliche Sichtungen ein. Doch nie stellte man hier wirklich Beweise sicher. Bis zum Jahr 2007. Ein verpixeltes Handyvideo taucht im Internet auf. Es zeigt einen Mann, einen älteren Mann. Die Haut ist jedoch kaum zu erkennen. Sein Gesicht und seine Hände, alle Stellen seines Körpers, an denen er keine Kleidung trägt, sind von etwas bedeckt, das wie schwarzer Schmutz oder Ruß aussieht. Er kriecht auf allen Vieren. Er kriecht unter Autos hindurch, an Garagen entlang, legt sich auf den Bauch, als wäre er auf der Lauer. Im Mund ein großes Nagetier. Als hätte er es gerade gefangen. Vielleicht eine Ratte. Sie scheint tot zu sein. Mit einem leeren Gesichtsausdruck schaut er in die Kamera. Dann plötzlich eine Reaktion. Er zeigt einen Daumen nach oben in die Richtung von dem, der die Szene filmt und widmet sich wieder seiner Beute. Ein Junge aus der Region hat die Szene auf Video festgehalten und das Ganze ins Internet gestellt. Es folgten Fotos vom Katzenmann, die ebenfalls online auftauchten. Auf einem posiert ein junges Mädchen neben dem Katzenmann. Sozialarbeiter wurden an die Orte geschickt, an denen die Aufnahmen gemacht wurden. Diese konnten ihn jedoch nirgends finden. Seitdem gibt es neue Theorien darüber, dass der Katzenmann real und ein Mensch sein könnte. Die Geschichte verbreitete sich, dass der Katzenmann einst ein russischer Seemann war, in den 70er Jahren in Schottland strandete und dann seinen Verstand verlor. Er besaß nichts, kannte niemanden, musste auf der Straße überleben und sein Essen suchen und jagen. Er lebte teils im Wald, jagte Ungeziefer. Andere gehen davon aus, dass er sich mit der Mafia angelegt habe und die Gangster ihm dann die Beine gebrochen hätten. Das würde seine Fortbewegung auf allen Vieren erklären. Er wurde immer zurückgezogener und um nicht gefunden zu werden und keine Aufmerksamkeit zu bekommen, hielt er sich fortan vor allem in den dunklen Ecken der Gassen von Greenock auf und ist nachts wach. Man vermutet, dass er in einer der eng gepflasterten Gassen am östlichen Ende der Stadt lebt. Aber auch im Waldgebiet außerhalb der Stadt wurde er noch gesehen. Er kann nicht sprechen, reagiert nur von Zeit zu Zeit auf Menschen und kommuniziert mit einfachen Gesten, wie auf dem Video mit dem Daumen nach oben. Und dann sind da seine katzenartigen Augen, die sich durch diese Theorie jedoch nur schwer erklären lassen. Er ist oft in der Nähe von Katzen, frisst Ratten, Mäuse. Auch seine Höhle soll er mit einigen Katzen teilen. Es gibt eine Facebook-Seite, auf der Anhänger Gerüchte und Sichtungen verbreiten. Seit 2017 gibt es hier jedoch keine neuen Meldungen mehr von Leuten, die ihn gesehen haben wollen. Im Internet kursieren Fotos von Leuten aus Greenock, die sich als Katzenmann verkleidet haben. Dem seltsamsten Einwohner ihrer Stadt. Urbane Legende oder nicht, seit dem Video und den aufgetauchten Fotos glauben immer mehr Menschen nicht mehr an einen reinen Mythos. Rebecca macht sich an diesem Abend alleine mit einem sehr unwohlen Gefühl im Bauch auf den Weg in ihr Apartment.
Scary.
Ja.
Aber der arme Catman.
Ja, man weiß ja nicht so richtig, was dahinter steckt, ne? Das sind alles Theorien. Ja. Ja.
Wenn wir den finden würden, dann könnte der bei dir mit Mario und Kopernikus leben.
Ja, das, ja, weiß ich nicht, ob ich mir den dann je nachdem ins Haus holen würde, aber ja. Ja.
Soll ich jetzt auch einen Gruselfaktor vergeben?
Wie du magst, ja.
Ich finde es nämlich schon ein bisschen gruselig und ich würde dem nicht so gerne begegnen.
Mhm.
In der Nacht oder am Tag.
Ja.
Ich gebe mal einen Gruselfaktor 5, weil der ist ja anscheinend lieb, ne?
Ja, also es ist wohl noch nichts passiert, bis auf, also alle sind mit einem Schrecken wohl davon gekommen, ne?
Mm. Mm. Ja, Leute sollen mal einfach nicht so close-minded sein.
Ja, okay, gut.
Ja. Jeder Jack ist anders, sagen wir ja hier im Rheinland, ne?
Ja, das stimmt. Verkleiden sich ja auch einige als Catman da in der Stadt wohl regelmäßig.
Echt? Vielleicht können wir das auch mal machen dieses Jahr, also nächstes Jahr Karneval. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Karneval.
Ja, können wir dann zu zweit machen.
Zu zweit halt.
Und feiern.
Einer ist der Catman und einer der erschreckt wird.
Genau, ja. Und dann können wir davon ja mal ein paar Bilder auf Instagram posten. Oder so.
Ja,
damit
das
sich
sind
das
so
gelohnt
wie
hat.
Und schon da. Nur genau. So Catman und Lisa oder Catman und Katha.
Ja. Ja.
Cool.
So viel dazu.
Ich freue mich voll, dass wir es geschafft haben.
Ich freue mich auch.
Und ja, vor allem, man muss auch sagen, die Lisa hatte es schon länger geschafft. Also es war wirklich meine Schuld.
Naja.
Again, es tut mir sehr leid, Leute. Ja.
Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
Fand ich auch. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, wünsche ich auch.
Und
ja. Stimmt fleißig gerne über den Gruselfaktor ab auf Instagram.
Genau. Gruselfaktor.podcast, das ist unser Insta-Profil. Da wird es dann auch die Gruselfaktor-Abstimmung geben.
Ganz genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.